Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Peter Thomann ist heute mein Gast. Der Fotograf hat jahrzehntelang für die Illustrierte Stern gearbeitet. Von ihm stammen geradezu ikonische Aufnahmen, über die wir auch heute reden werden. Schönen guten Tag, Herr Thomann.
Ja, schönen guten Tag, Frau Heise.
Nehmen Sie eigentlich immer Ihre Kamera mit? Haben Sie die immer dabei, jetzt auch?
Eine kleine, aber so eine Spaßkamera. Also wenn ich vorhabe zu fotografieren, dann konzentriere ich mich auf. Ich überlasse es nicht so jetzt Zufall.
Sind Sie, eigentlich hat ja jeder mit seinem Smartphone auch eine Kamera dabei. Fotografieren Sie auch mit dem Smartphone?
Mit Smartphone? Nee. Also das Nein. ist eine ganz andere Generation der Fotografie.
Entsetzen quasi im Blick.
Das kann ich auch gar nicht mit meinem Handy.
Den Fotografen Peter Thomann kennt vielleicht nicht jeder mit Namen, aber sein berühmtestes Bild, das hat wahrscheinlich doch schon jeder mal gesehen. Ein weißes Fohlen vor einer schwarzen Stute. Beide jagen genau parallel, auch die Beine genau parallel, über ein Feld. Herr Thomann, wann ist das Bild entstanden?
Ja, dieses Foto habe ich gemacht, da war ich noch an der Volkbankschule in Essen Student bei Professor Steinert. Und ich war sehr früh unterwegs und habe diese beiden Pferde auf dem Gelände des Herzog von Croy fotografiert und beobachtet. Und als ich meine Kamera hochgenommen habe, fühlte sich die Stute gestört, weil auf der anderen Seite Menschen kamen, und nimmt intuitiv das Fohlen auf die gefahrabgewandte Seite. Mein Glück war, dass ich im tausendstel Sekundenaugenblick auf den Auslöser gedrückt habe. Es gab damals auch noch keine Kamera, wo man 8 Bilder in einer Sekunde machen konnte. Es gibt wirklich nur dieses eine Bild. Und bei jeder Ausstellung zeige ich natürlich dann auch, dass es nicht manipuliert wurde mit Photoshop oder so, sondern dass es wirklich das perfekte Bild ist. Ich zeige also den Kontaktstreifen, das Negativ.
Das perfekte Bild, da waren Sie 23 Jahre alt. Ja. Also ich würde mal sagen, mit noch überschaubarer Erfahrung. Aber es war Ihnen auch sofort klar, dass das perfekte Bild war. Sie haben das nämlich eingereicht zum World Press Award. Ja, also Sie wussten, das ist was ganz Besonderes.
Das ist ganz klar. Ich wusste, das ist ein perfektes Bild. Aber dass es natürlich dann ausgewählt wurde, inzwischen eine fotografische Ikone geworden, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Normalerweise macht man ein Foto, es erscheint am anderen Tag in der Zeitung, vielleicht, wenn man Glück hat, irgendwo bei anderen Blättern natürlich nachgedruckt oder in einem Bildband oder in einem Museum oder in einer Sammlung. Oder was mir natürlich auch noch widerfahren ist, dieses Bild wurde als meistkopiertes Foto der Welt im Guinness-Buch.
Ich wollte sagen, Sie sind ins Guinness-Buch gekommen.
Ja, richtig. Ja.
Ins Guinness-Buch der Rekorde, weil kein Bild so oft kopiert worden ist. Man kennt das, es war zum Teil einige Jahre lang sogar ein Nummernschild, und zwar des US-Staates Kentucky, der sogenannte Pferdestaat. Macht Sie das stolz oder hat Sie das eher geärgert?
Ja, das macht mich natürlich schon stolz, aber das hat mich auch einige Anstrengung gekostet, mein Recht einzuklagen. Denn der Kentucky Horse Park, der größte Pferdestall der USA, da gibt es allein um Lexington rum 100 Horse Farmen, Vollblut-Araber-Pferde oder Vollblutpferde. Und da im Museum zu sein und als Logo.
Genau, die haben das Bild auch als Logo genommen.
Die haben das als Logo genommen. Und natürlich im Giftshop auf T-Shirts, auf Kaffeetassen und total amerikanische Vermarktung, kennt man ja.
Hatten Sie die, wurden Sie gefragt vorher?
Nee, natürlich nicht.
Und wie haben Sie das mitbekommen?
Durch einen reinen Zufall. Eine Bekannte von uns besucht meine Eltern und sagt, oh, guck mal, dieses Foto ist in our Horse Park in Lexington. Und meine Eltern, was? Dann haben wir recherchiert und tatsächlich, sie hat uns dann auch Postkarten und alles, was im Giftshop zu kriegen kam, hat sie uns geschickt. Daraufhin bin ich mit meiner Familie rübergeflogen und auf dem Highway zum Kentucky Horse Park steht schon oben so und so viele Meilen Kentucky Horse Park mit der Abbildung meines Logos. Dann Manager, also congratulations for this shot, you are a great photographer. Und dann sage ich, ja, Moment mal, aber ich habe ja das Copyright. Und ja, ihre Werbeagentur hatte das aus einem Buch gecovert.
Ja, no.
Ohne mich natürlich zu fragen. Ich weiß, King Tom of Horses, yeah, right, a double page. Aber ja, super. Mhm. Und als ich dann auf dem Parkplatz war mit unserem Leihwagen, dann sagt mein Sohn, oh, guck mal, auf allen Nummernschildern ist eine Pferde drauf. Ich sage, was? Ich glaube, mich tritt ein Pferd.
Bis zu dem Zeitpunkt wussten Sie das nicht. Sie haben es vorhin erwähnt, das hat Sie einige Mühe gekostet, ja, dann tatsächlich das richtig. Copyright einzuklagen. Ja. Es ist im Falle Kentucky, der Staat hat Ihr Bild runtergenommen von den Nummernschildern. Der Horse Park hat weiter im Logo Ihr und zahlt
inzwischen. Mit dem Horse Park habe ich einen Deal gemacht. Der Horse Park darf weiterhin mein Motiv weltweit exklusiv benutzen. Mhm. Das Kuriose ist, nicht als Fotografie, sondern als das Motiv als Grafik. Mhm. Es ist in ein zweites Medium verwandelt. Und das war natürlich am Anfang auch eine schwierige Rechtslage. Mhm. Wiederum durch Zufall erfahre ich, dass es ein neues Copyright-Gesetz gibt, was Clinton unterschrieben hat.
Bill Clinton.
Das Uruguay-GATT-Abkommen. Das sagt, dass Künstler aus dem Ausland die gleichen Rechte haben wie die Amerikaner im Ausland. Also 144 Staaten haben das unterschrieben, natürlich auch Deutschland. Und dann konnte ich mich erst auf mein Copyright-Recht berufen.
Bis zu dem Zeitpunkt hätten Sie nämlich da überhaupt gar keine Chance gehabt. Wenn man einen offiziellen Druck kauft von Ihrem berühmten Bild, dann haben Sie darunter auch so eine kleine Abfolge von Negativen, um eben auch zu zeigen, es ist wirklich ein einziges Foto gewesen, davor und danach habe ich was anderes fotografiert. Kaum noch denkbar in Zeiten, wo man ständig x Fotos von etwas macht. Wo haben Sie denn eigentlich das Originalnegativ? Das existiert doch wohl noch.
Ja, natürlich, das existiert. Und zwar im Safe, im Banksafe, neben der goldenen Uhr meines Großvaters.
Wenn man wie Sie mit 23 das Foto seines Lebens gemacht hat und dafür auch noch, ich glaube, man nennt es den Oscar der Fotografen, den World Press Award im Bereich Feature bekommt, wie kann man dann überhaupt noch weiter lernen? Oder haben Sie da das Gefühl gehabt, ich kann eigentlich alles?
Nee, man lernt ja immer aus und die Themen sind ja auch so unterschiedlich, mit denen man konfrontiert wird. Und ich hatte natürlich das Glück, dass der Stern daraufhin mich als festangestellter Fotograf übernommen hat.
Das war später noch, im Moment, als Sie noch lernten. Sie lernten damals, Sie erwähnten ihn beim Fotografen Otto Steinert. Wie reagierte der denn auf so einen ja inzwischen schon berühmten Studenten dann?
Ja, der war natürlich sehr stolz. Und er sagte, nachdem er meine Bilder gesehen hat, die ich jetzt gerade wieder aktuell gemacht habe, schick das doch auch zur World Press. Und tatsächlich, das Jahr drauf, habe ich nochmal einen ersten World Press-Preis gewonnen mit einem Motiv in der Kategorie Feature, nicht aktuelles Pressbild. Und zwar habe ich in Marokko in den Souks Menschen fotografiert und über dieser Gasse fällt ein Schatten durch ein Gerüst auf die Menschen und die sehen aus wie Zebras. Genau, also ein ganz grafisches Bild.
Genau, dieser Schattenwurf, dieser Zebraschattenwurf, der bleibt einem auf jeden Fall im Gedächtnis haften, wenn man das Bild gesehen hat. Das heißt, das war die Bestätigung, die Sie dann auch wahrscheinlich gemerkt haben. Ich bin Fotograf, ich will das werden. Stand der Berufswunsch in dem Moment schon fest?
Ja, das ist klar. Ich hatte ja Bildjournalistik studiert. Mhm. Das war ja noch als Student und das war mir schon völlig klar. Und dass ich natürlich auch das Ziel hatte, wie viele damals junge Fotografen, zum Stern zu kommen, das war ja wirklich das Blatt, was Fotografie auch wirklich in großen Doppelseiten und großzügig präsentiert hat. Ja,
der ist das Blatt der Fotoreportage. Ne? Ja. Sie sind geboren 1940 in Berlin. Sie sind aber aufgewachsen in Emmendingen bei Freiburg. Sie sind in einem richtigen Künstlerhaushalt groß geworden. Ihr Vater ist Bildhauer gewesen, Ihre Mutter Malerin. Wie ging das zu Hause zu? War die Kunst gegenwärtig, allgegenwärtig?
Ja, das war wirklich von Kindheit an, habe ich verfolgt, wie meine Eltern, was meine Eltern für einen künstlerischen Weg eingeschlagen haben. Und immer wenn ich nach Hause kam, war der erste Gang ins Atelier. Mhm. Und was ich heute vermisse, wenn ich ins Atelier gehe, dieser Geruch von frischem Ölfarben und Terpentin. Das habe ich immer noch in der Nase.
Das glaube ich. Das Atelier ist tatsächlich in Ihrer Heimatstadt auch immer noch geöffnet, quasi ja. Ein Museum.
Das ist ein schönes Jugendstil-Villa mit einem Garten drumherum. In diesem Garten haben wir Skulpturen, Edelstahlskulpturen von meinem Vater aufgestellt. Und das Atelier haben wir so gelassen, erhalten, wie die beiden es verlassen haben. Meine Mutter wurde 95, mein Vater 99. Der Arbeitsplatz von meiner Mutter mit den ausgedrückten Farben und Paletten und so weiter, das war also wirklich, wir haben das so gelassen. Und sein Schweißgerät und Flex und ganze Werkzeug liegt immer noch auf seinem Arbeitsplatz.
Ja. Sie haben eben gesagt, Sie riechen die Farben quasi noch. Also Kunst war allgegenwärtig. Waren Sie auch ein künstlerisch interessiertes Kind? Haben Sie viel gemalt? Oder also vielleicht auch ging gar kein Weg dran vorbei. Was wäre gewesen, wenn Sie Fußballer hätten werden wollen?
Nee, also ich war begeistert von dem Beruf meiner Eltern. Und habe allerdings auch gesehen, wie schwierig es war, von der Kunst leben zu können nach dem Krieg. Ja? Mein Vater kam 1948 erst aus der Gefangenschaft zurück. Als ich meinen Eltern gesagt habe, ich will auch Künstler werden, dann hat mein Vater gesagt, guck mal, wie schwer das ist. Mach doch was anderes, was auch künstlerisch Bedeutung hat. Studier oder mach doch eine Lehre als Fotograf.
Ach, das dann, kannst du
immer noch Passbilder und Hochzeiten fotografieren, wenn es mit deiner nicht Kunst nichts wird.
Waren diese Diskussionen mit Ihren Eltern über Kunst und wo Sie dann selber angefangen haben, war das auf Augenhöhe?
Ja, also ich war stolz, wenn ich von der Volkbankschule nach Hause kam, im Semesterferien, meine neuen Fotos zu zeigen. Sie haben die kritisiert. Meine Mutter wollte auch die Kritik von mir hören zu ihren Bildern. Dieser Austausch, das fand ich eigentlich ganz schön.
Wenn man so als in so einer Künstlerfamilie, in so einem Künstlerhaushalt in einem kleinen Ort aufwächst, waren Sie da eigentlich die etwas abgehobenen Außenseiter oder waren Sie so mittendrin?
Nee, meine Eltern gehörten zum Stadtbild und als sie beide nicht mehr da waren, haben Leute gesagt, das war so schön, wenn die Hand in Hand über den Marktplatz liefen. Und die Stadt hat natürlich auch die Qualität dieser beiden Künstler erkannt und sehr viele Skulpturen oder Bilder sind im Besitz der Stadt Emmendingen. Wir beide, oder wir drei, haben sogar den Kulturpreis der Stadt Emmendingen als Familie bekommen. Das war 1986.
Wenn einer mit zwei anerkannten Preisen ins Berufsleben startet, wie mein Gast, der Fotograf Peter Thomann, dann kann ja wahrscheinlich auch gar nichts mehr schiefgehen. Sie haben schon erwähnt, dass der Stern Ihnen tatsächlich auch gleich eine Stelle angeboten hatte. Es war das Blatt für Fotoreportage. Wie wurde da eigentlich gearbeitet damals?
Ja, zu meiner Zeit ein Glücksfall. Wir hatten einen Traumjob. Wir waren damals 22 festangestellte Fotografen.
22 festangestellte?
In den 70er Jahren. Mhm. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Und die meisten Fotografen blieben natürlich beim Stern, wie ich mit 65. Nach 37 Jahren habe ich den Stern verlassen. Die Bedingungen damals in den 70er, 80er Jahren für den Stern zu arbeiten waren optimal. Wir konnten uns Themen vorschlagen.
Ach so, Sie haben sich Ihre Themen ausgesucht.
Wir konnten Themen selbst vorschlagen. Sogar den Autor, mit dem wir gern zusammenarbeiten, auf Reisen sind. Ja, und dann ging es eigentlich los. Geld spielte kaum eine Rolle. Wenn ich ein Foto aus der Luft machen musste, konnte ich einen Hubschrauber mieten und es gar nicht nachzufragen. Und Leihwagen, und es war eigentlich alles, die Bedingungen waren optimal.
Und, was für Themen waren das denn, die Sie vor allem interessiert haben?
Ich habe hauptsächlich Feuilleton-Themen gemacht, also keine aktuellen oder selten aktuelle Reportagen. Mhm. Eigentlich mehr Hintergrundgeschichten oder hinter den Kulissen. Allerdings auch Reisereportagen.
Ich kann mich an eine erinnern, da ging es um Inselbesitzer. Die ist wahrscheinlich deswegen im Kopf geblieben, weil Inselbesitzer, man denkt ja gar nicht, dass Leute eine Insel besitzen. Wie sind Sie darauf gekommen?
Ja, der Chefredakteur Henry Nann damals, der wusste, dass es in Hamburg eine Agentur gibt, die Inseln verkaufen. Mit diesem Inselverkäufer haben wir Kontakt aufgenommen und wir wollten eigentlich wissen, was sind das für Leute und wo sind die Inseln und was kosten die? Daraufhin hat der Inselbesitzer uns Adressen gegeben, hat die Leute, die wir besuchen wollten, natürlich gefragt, ob wir kommen dürften. Und dann haben wir uns eine Logistik ausgedacht, dass wir, weil wir mussten ja einmal um die Welt fliegen, dass wir nicht hin und her fliegen, sondern wir waren zuerst in Kanada auf zwei Privatinseln. Und die Familie, die Besitzer waren natürlich auch immer vor Ort. Und tatsächlich steht da nur ein Haus drauf oder eine Hütte. Und von Kanada ging es dann auf die Bahamas, dann in den Golf von Panama. Es muss ja immer ein deutscher Bezug sein. Also es müssen also Deutsche sein, aber in diesem Fall war es eine Deutsche, mit einem Franzosen, mit einem Meeresforscher verheiratet war.
Also eine Tahiti. Eine ganze Weltumrundung sozusagen von Insel zu Insel. Was wollten Sie darstellen? Den Reichtum oder die Natur?
Und nee, wir wollten eigentlich schon die Sehnsucht nach Einsamkeit oder natürlich auch Besitz von einem Stück Erde.
Also einmal von Insel zu Insel mit dem Fotoapparat. Sie haben aber auch noch ganz andere Geschichten erlebt auf diesen ja quasi Weltreisen mit dem Fotoapparat.
Ja, ich habe natürlich interessante Menschen kennengelernt, interessante Landschaften, Gegenden, aber auch kuriose Geschichten, die man sich gar nicht vorher ausgedacht hat. Zum Beispiel machen wir ein Porträt über den größten Edelsteinhändler und führendsten Juwelier der Welt, Hans Stern, der in Rio sein Hauptgeschäft hatte und auch dort wohnt. Den besuchten wir und als wir ihn besuchten, sagt er, öffnet er den Safe und sagt, er hätte im Safe zurzeit den größten je gefundenen Aquamarin. 19 Kilo schwer, 38 Zentimeter mal 59 Zentimeter hoch. Und dieser Brocken hätte einen Wert von 20 Millionen. Jetzt überlegt man sich natürlich als Fotograf, wie fotografierst du das? Mhm. Hatte ich ihm vorgeschlagen, weil wir wussten, er wohnt auf einem Penthouse mit Swimmingpool mit Blick auf die Ipanema Beach. Ob wir ihn dort an seinem Swimmingpool mit Aquamarinwasser im Hintergrund natürlich
vom Stimmt, Pool, blau zu blau.
Ja, fotografieren könnten. Dann sagt er, ja, wir können das machen. Aber jetzt ist die Frage, wie transportiert man so einen Schatz durch Rio, wo nachts keiner mehr an einer roten Ampel hält, weil er Angst hat, überfallen zu werden, in eine Adidas-Sporttasche mit vier Bodyguards in einem VW.
So unauffällig wie möglich.
Und das war natürlich die Doppelseite der Aufmacher im Stern. Ihn sitzend vor dem Aquamarin, hinten sein Swimmingpool und umringt von vier Bodyguards mit den Knarren.
Über die ja wirklich wunderbaren Arbeitsbedingungen vor einigen Jahrzehnten für Fotografen, vor allem beim Stern, bei der Illustrierte Stern haben wir gesprochen. Peter Thomann war einer von diesen Fotografen, die ihre Chance zu nutzen gewusst haben. Seine mehrfach prämierten Bilder und Fotoreportagen sind übrigens inzwischen, wie das gesamte Fotoarchiv des Sterns, in der Münchner Stadtbibliothek, werden da aufgearbeitet. Ne? Da werden auch viele ihrer Bilder dann nochmal ganz neu zu sehen sein. Wenn ich so diese Bedingungen, die Sie geschildert haben, dann sind Sie um die Welt gereist, aber natürlich nicht mit einer kleinen Digitalkamera, sondern erzählen Sie mal von dem Equipment, was Sie da mit rund um die Welt getragen
haben. Ja, meistens hatte man so 16, 18 Kilo um die Schulter und mehrere Bodies und vielleicht sogar eine Blitzanlage. Diese Zeiten haben sich natürlich total geändert, wenn ich heute sehe, wie Kollegen mit einer ganz kleinen Kamera mit Zoom Reportagen machen.
Hat diese Technik aber auch gerade den Reiz ausgemacht? Ich meine, mit so einer Technik dann den einen Moment festzuhalten?
Ist für mich ist es eine andere Art der Fotografie. Hm. Ich war auch ein sehr sparsamer Fotograf. Wenn ich die Geschichte im Kasten hatte, wenn ich das Bild, oder meistens ging es ja um das Aufmacherbild für den Stern, im Kasten hatte, dann habe ich eigentlich schon aufgehört zu fotografieren. Diese Bilderschwemme heute durch die Digitalisierung zustande kam, das erschlägt mich sozusagen. Heutzutage kann natürlich jeder, der eine digitale Kamera hat, ein gutes Bild machen. Voraussetzung, er ist zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und alles stimmt, dann ist das natürlich, kann das auch eine Konkurrenz sein zu professionellen Fotografen. Es gibt einen Unterschied, wenn ich eine Reportage mache, dann erzähle ich in Bildern eine Geschichte. Ja. Und da ist dann wieder der Unterschied zwischen einem Professionell und einem Amateur.
Ja. Sie haben zum Beispiel ja auch Prominente fotografiert. Auf was haben Sie Wert gelegt?
Mich hat eigentlich nicht interessiert, Prominente bei offiziellen Anlässen zu fotografieren. Ich wollte eigentlich den Menschen hinter den Politikern zeigen. Und da habe ich eine Reportage, eine Serie gemacht über Prominente und Politiker an ihren Schreibtischen. Mhm. Ein Schreibtisch ist was ganz Persönliches. Man kann sehen, hat er Blumen, hat er, welche Zeitung liest er und so weiter. Und die Idee war eben, diese Schreibtische direkt von oben aus der Vogelperspektive zu fotografieren, wo man eben auch wirklich sehen kann, was für ein Mensch dahinter ist. Zum Beispiel Norbert Blüm habe ich zu Hause fotografiert. Auf seinem Schreibtisch hat er einen Computer, eine Schreibmaschine. Und in dem Moment, wo ich fotografiert habe, springt seine Katze Leo auf den Tisch. Und da sagt er, eine willkommene Unterbrechung meiner Arbeit. Zum Beispiel. Oder Hans-Georg Wieck, der damalige Chef des Nachrichtendienstes in Pullach. Links auf dem Tisch liegt ein Stapel Tagespresse, die Neue Zürcher, Le Monde und die Pravda. Mhm. Daneben gestapelte Akten mit einem roten Querstreifen, bedeutet streng geheim.
Und dann von Ihnen, von oben aus der Vogelperspektive abgelegt.
Als wir ihn besuchten, hat er natürlich zuerst seinen Schreibtisch aufgeräumt,
genau,
damit man nicht lesen konnte, was man nicht lesen durfte.
Was in den streng geheimen Akten war.
Ja, genau.
Aber den Zugang zu den Personen, die ja nicht umsonst Pressefotografen irgendwie normalerweise in offiziellen Terminen an sich ranlassen, wenn man die so ein bisschen privater haben will, da hilft oder half natürlich, dass man vom Stern kam,
ja,
schon sehr. Ne?
Ganz klar.
Sonst
ganz
hätte man
klar.
sie wahrscheinlich
ja,
auch
ja.
Nicht
das
erwischt.
Das hat die Türen immer geöffnet. Ich wollte aber ganz gern noch sagen, ein Beispiel war eben auch Petra Kelly, die grüne Abgeordnete. Sie hatte als einzige auf ihrem Schreibtisch Sonnenblumen. Das passt natürlich zu den Grünen, ganz klar. Dazu ein Porträtfoto von Rosa Luxemburg, von ihrem tibetanischen Patenkind und ein Bild ihres Lebensgefährten Bastian. Mhm. Handgeschriebene Blätter lagen eben auch auf ihr. Sie schrieb damals immer mit der Hand.
Erinnerungen hier vom Fotografen Peter Thomann. Sie haben neben solchen berühmten Persönlichkeiten oder eben diesen Fotoreportagen auch sehr viele Tiere fotografiert, immer wieder auch Pferde fotografiert. Ich habe ein Bild im Kopf, das ist so mitten in einer Herde, mitten in einer wahrscheinlich Wildpferdeherde, die auf sie zugerannt kommen. Sieht großartig aus, aber man fragt sich in dem Moment, wo ist der Fotograf geblieben? Wie entstehen solche Bilder?
Ja, also da darf man natürlich auch keine Angst haben vor Pferden, weil Pferde, die rennen dich nicht über, weil du bist ja ein Hindernis, die machen Bogen drumherum. Wirklich, das ist kein Problem.
Nun ist das Fotoreporterleben natürlich auch nicht nur schön gewesen. Was haben Sie noch erlebt?
Ich machte eine Reportage in Kairo. In der Nähe von den Pyramiden wurden neue Ausgrabungen gemacht. Da war ich mit meinem Sohn als Assi. Und als wir aus den Pyramiden kamen und uns auf einen Sprung in den Swimmingpool gefreut hatten, bekamen wir einen Anruf vom Stern. Vor dem Ägyptischen Museum ist ein Touristenbus in die Luft gesprengt worden. Mhm. Wir sollten dahin. Mhm. Wir fuhren mit dem Taxi dahin. Und waren auf dem Tahrirplatz Menschenmengen. Und ich hatte natürlich als Auftrag, vor Ort zu gehen. Und ich habe meinen Presseausweis hochgehalten. Und ein Polizist, der hat gar nicht lesen können, hat uns plötzlich standen wir vor dem Bus mit den verbrannten Touristen. Das war ein Erlebnis, was ich eigentlich nicht mehr vergessen kann.
Sie haben ja auch nie, was ja viele Fotoreporter sind, auch Kriegsberichterstatter. Sie haben dieses Feld, haben Sie
ja,
immer
ich habe meiner Mutter versprochen, nicht in Krisengebiete zu gehen. Also ich wäre vielleicht auch der falsche Mann gewesen für solche Themen. Und man konnte auch nicht gezwungen werden vom Stern. Leider habe ich 4 Kollegen in Krisengebieten verloren. Also einen in Tschetschenien, 2 in Kosovo und einen in Uganda. Mhm. Tja, das ist natürlich die andere Seite.
Wahrscheinlich hat mein Gast, der Fotograf Peter Thomann, unzählige Bilder in seinem Leben fotografiert. Und nächstes Jahr, Herr Thomann, werden Sie nun 80. Da wird es eine Retrospektive geben.
Ja, und zwar in dem Fotomuseum der Stadt Emmendingen. Da werde ich meine Highlights meines Lebens präsentieren.
Gibt es ein Foto, an das Sie sich besonders gerne erinnern?
Ich habe in den 70er Jahren eine Reportage gemacht über einen Zivildienstleistenden. Das heißt, damals war ja noch Wehrpflicht. Und man konnte dem entgehen, indem man einen Zivildienst leistet innerhalb eines Jahres. Und da habe ich einen Jungen fotografiert, der von morgens bis abends pflegerisch tätig war in einem Altersheim in Emmendingen. Und da ist ein Bild entstanden, als er einen alten Mann in einer Badewanne die Fußnägel schneidet. Also es liegt ein alter Mann und streckt seinen Fuß aus der Wanne. Und ein junger Mann mit Wuschelkopf, so ein 70er Jahre, top mit Stirnband, schneidet ihm die Fußzehen. Für mich war diese Leistung wesentlich wichtiger als für ein Militär.
Also so ist das Foto entstanden des Zivildienstleistenden, eins der Lieblingsbilder des Fotografen Peter Thomann. Herr Thomann, danke schön für Ihren Besuch hier.
Ja, auch vielen Dank.